Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Christina Rose, die Redaktionsleiterin bei One-to-One, Lisa Bläser, Teamlead Online Marketing bei Akkusys, Vanessa Wurster, Head of E-Commerce und Online Marketing bei Akkusys, Tessa Bräutigam mit Senior Project Management bei Digitas Pixel Park, Annika Pirwitz-Strawinski, E-Commerce Manager bei Peer14 und Mirela Kronor, Product Content Manager bei Lyreco. Darüber, wo die Vorteile der Textautomatisierung liegen und worauf man beim Einstieg achten muss. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum letzten Panel des Tages mit so einer total netten Frauenrunde hier. Vielleicht stelle ich mich einfach ganz kurz vor. Ihr könnt das gleich auch der Reihe nach mal kurz machen. Mein Name ist Christina Rose. Ich bin Redaktionsleiterin des Marketing-Fachmediums One-to-One und habe das Vergnügen, mit euch heute über das Thema Textautomation für Marketing und E-Commerce zu sprechen. Und gehen wir einfach mal der Reihe durch. Stellt euch bitte kurz vor und was euer Unternehmen mit dem Thema zu tun hat. Mirela, vielleicht starten wir mit dir.
Ja, dann starte ich direkt mal. Mein Name ist Mirela Moor. Ich arbeite für die Firma Lyreco Deutschland als Produkt-Content-Managerin. Und meine Aufgaben sind Datenpflege. Wir automatisieren aktuell alle Prozesse rund um Datenbeschaffung, Pflege, Output. Und im Fokus stehen die Produktprozessoptimierung, die Produktanlage, Stammdatenpflege, Content-Erstellung. Und ein ganz wichtiges Teilprojekt ist eben das Energieprojekt, was bei uns sozusagen das wichtigste, größte Projekt jetzt im letzten Jahr war.
Danke, alles klar. Annika.
Also mein Name ist Annika Pirwitz-Stawinski. Ich bin die E-Commerce-Managerin der Peer14-Gruppe. Wir sind ein Familienunternehmen, das es seit 30 Jahren gibt. Wir mit 16 stationären Läden, wir verkaufen Mode. Machen Events und haben auch zwei Restaurants. Und jetzt die neueste Ergänzung unseres Kleeplatz ist neben den stationären Handel eben auch der E-Commerce. Wir haben ganz frisch unseren Webshop gerade ins Leben gerufen und ich durfte bisher das Projekt wunderbar begleiten und es macht ganz viel Spaß und haben eigentlich von Anfang an eben auch auf Textautomatisierung für unsere Produkte gesetzt.
Cool. Also sehr schön, dass wir auch so eine bunte Mischung an Unternehmen hier vertreten haben. Und gehe gleich mal über zu Lisa und Vanessa.
Genau, hallo. Bei uns was ganz anderes. Ich bin Lisa, ich bin Teamleiterin für Online-Marketing bei Akkusys. Wir machen eher technische Produkte, was ganz anderes als die Mode. Wir haben verschiedene Online-Shops in ganz Europa zum Thema Solar und Batterien. Also erneuerbare Energien ist ein großes Thema bei uns und wir benutzen Textautomatisierung hauptsächlich für unsere Produkte und machen da auch viel in Richtung Internationalisierung von Deutschland eben Texte auch auf andere Länder zu übertragen.
Na weiter, ich bin Vanessa, ich arbeite mit Lisa zusammen, ich bin Abteilungsleiterin für E-Commerce und Online-Marketing, also da nochmal ein bisschen übergreifend. Wie gehen wir da weiter vor? Lisa hat gerade schon super beschrieben, dass wir ja eben unsere Produkttexte automatisieren. Wir sind jetzt auch nochmal einen Schritt weiter gegangen. Wie können wir eben auch mit KI-Systemen unsere Kaufberater oder unsere Ratgeber automatisieren? Wir haben da viel ausprobiert. Wir haben auch viel gesehen, was vielleicht noch nicht so gut ist, aber experimentieren da eben sehr, sehr viel eben auch oben Teil, eben mit dieser Teilautomatisierung, mit AX, aber auch eben mit der vollständigen Automatisierung für eben dann übergreifende.
Okay, danke. Last but not least, Tessa.
Ja, hallo. Ich bin Tessa Bräutigam, bin momentan Senior Project Managerin für die Digitas Pixel Park. Genauer gesagt, Product Ownerin da in einem Backend-Team. Deswegen aktiv arbeite ich gerade nicht in Automatisierung, aber ich habe Erfahrungen in zwei anderen Konzernen, wo ich halt eben Energy Software über Xmantex eben eingeführt habe. Das war eben ein Pharmaziekonzern und halt eben ein Handarbeitsbedarf, also sehr konträr, weil das eine eben legal pharmazeutische Sicherheitstexte beinhaltet hat und das andere waren eben ja, sehr liebevolle, detailverliebte Produkttexte. Also genau das Gegenteil.
Super. Also ich glaube, da können wir nachher nochmal total gut in die Tiefe gehen, was so bei diesen einzelnen Projekten da die unterschiedlichen Herausforderungen sind, wenn wir schon so ein breites Spektrum haben. Super. Vielleicht starten wir aber nochmal einen Schritt früher. Textautomation ist euer aller Thema. Was ist denn überhaupt die Frage, wenn man an so ein Projekt herangeht? Was ist die Aufgabenstellung, mit der ihr dieses Projekt gestartet habt? Was ist so die Notwendigkeit, dass man sagt, jetzt brauche ich Textautomation?
So, bei uns,
wer mag?
Lisa, starte gerne.
Okay, dann ich lege einfach mal los. Also bei uns ist es eben so, dass wir früher ganz viel Zeit darin investiert haben, Produkttexte zu schreiben. Und ihr könnt euch vorstellen, bei so Batterien macht es auch nicht besonders viel Spaß, Produkttexte über ganz viele Batterien zu schreiben, weil die sind sich ja irgendwie doch alle ähnlich. Und kommt jetzt auch nicht so große Neuerungen dazu und hat einfach sehr viel Kapazität bei uns verbraucht. Und als ich dann eben neu ins Unternehmen gekommen bin, zusammen mit Vanessa, wir haben davor eben auch beim großen Online-Handel gearbeitet und hatten dort eben schon Erfahrungen mit dem Thema Automatisierung gemacht. Und dann dachten wir, ja, das machen wir jetzt auch. Und haben dann eben nach und nach erstmal angefangen, die Produktdaten zu verbessern, weil das Wichtigste für so eine Art der Automatisierung aus Produktdaten ist natürlich gute Produktdaten und sind dann in die Automatisierung gestartet.
Uns auch nochmal ein Faktor, wir haben jetzt nicht nur einen Online-Shop, sondern wir haben mehrere Online-Shops, teils international, aber allein in Deutschland haben wir im B2B und im B2C-Bereich Online-Shops und auch im B2C-Bereich nicht nur einen Online-Shop. Das heißt, wir müssten manuell für ein Produkt irgendwie 4, 5 Texte für nur eine Sprache verfassen und da sind wir eben noch nicht im internationalen Bereich unterwegs und da hat uns eben die Automatisierung weitergeholfen.
Mhm. Tessa, magst du weitermachen?
Ja, gern. Ich kriege immer wieder in den Unternehmen, wo ich war, mit, dass es eben die Masse von Produkten ist. Also jeder Online-Shop will mehr und mehr Produkte aufnehmen, verschiedenster Art. Wir wissen alle, es gibt SEO und Google und keine Ahnung, was sind Kunden nutzen, Führung und schlag mich tot, was es noch sonst für Keywörter gibt, die man so rumwirft. Aber im Endeffekt sitzen da immer Leute, die das halt eben manuell tippen müssen alles und sich die Informationen irgendwoher zusammensuchen müssen. Und ganz häufig sind die Produkte aber dann einfach nur mit minimalen Abweichungen oder in 3000 verschiedenen Farben oder sonstiges, aber trotzdem auch alles in eigenen Produkttext eben. Und das ist eben die Herausforderung, die ich festgestellt habe, da jemanden für zu finden, der dafür bereit ist, das zu tun. Und genau, das ist nicht immer ganz so einfach, beziehungsweise gibt es da klügere Lösungen für.
Wie muss ich mir das denn ganz praktisch vorstellen? Habt ihr tatsächlich dann früher mit 10 Mann an einer Produktpalette gesessen, du übernimmst Rot, du übernimmst das Feature, du übernimmst das. War das dann?
Mehr oder weniger, ja.
Ah, okay. Ja, okay. Dann, Mirela, wie war eure Herangehensweise?
Bei uns wurde dieses Projekt auch geboren durch, ich sag mal, durch den Frust in großen Excel-Listen viele Texte zu schreiben. Dadurch ist eine große Uneinheitlichkeit entstanden, was für den Kunden auf jeden Fall ganz, ganz schrecklich ist, der dann bei uns in den Webshop geht und sich beispielsweise Stifte anguckt. Und der eine Stift hat einen Satz und der andere Stift hat dann 30 Sätze, was dann überhaupt gar keine Einheitlichkeit mehr im Text gibt. Es passieren Rechtschreibfehler, es sind unterschiedliche Tonalitäten und Schreibarten in den Texten. Und es ist einfach eine Unzufriedenheit auch für die Augen, wenn man sich dann durch mehrere Stifte, sage ich mal, durchklickt, die Informationen nicht immer an derselben Stelle zu haben. Und ihr kennt es ja selber, wenn ihr irgendwo einkaufen geht, es macht schon was aus, diese Struktur in dem Text auch zu bekommen, Formatierung einzufügen, Absätze zu haben, um einfach auch das Lesen einfacher zu machen. Oh ja, und genau, wir wollten auf jeden Fall weg von Excel. Das war so meins, wo ich gesagt habe, es macht einfach keinen Spaß. Und das hier ist eine ganz andere Arbeit, ein bisschen mehr von das Projekt von oben betrachten und nicht so in die einzelne Produktvertextung zu gehen, sondern in das Gesamte, sich die komplette Kategorie vorzunehmen und zu sagen, okay, das sind meine Daten und was kann ich daraus machen?
Mhm. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal im Detail drauf, so wann die Arbeit dann wieder Spaß macht, wenn man gewisse Sachen automatisieren kann. Annika, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war bei euch schlicht und ergreifend, ihr habt auch einfach ein zu kleines Team, um diese Masse an Produkten jedes Mal neu zu betexten, speziell wenn man Mode hat, richtig?
Ja, das ist tatsächlich so. Also bei uns kommt auch viel zusammen. Also erstmal sind wir ja noch the new kid on the block. Also wir machen ja noch nicht so lange E-Commerce. Und das heißt, das war schon von langer Hand geplant. Und ich, so wie wir rangegangen sind, auch im großen Stil, dass wir nicht nur Texte automatisieren, sondern auch unsere Fotoproduktion und so weiter. Weil wir im Prinzip, der Stefan, der einer der Geschäftsführer von Pierce, der hat gedacht, okay, wenn wir das angehen, dann gehen wir es richtig an mit der neuesten Technik, die es gibt. Und damit wir nicht einfach nur einer von vielen Online-Shops werden, sondern gerade in der Mode ist die Konkurrenz ja auch enorm. Und ja, im Gegenteil dazu stand natürlich auch, dass hier oben im hohen Norden, auf der Insel Usedom, gibt es einfach auch nicht so diese Fülle von Leuten, die vielleicht die Expertise mit sich bringen, ja. Und hast du es gesagt, unser E-Com-Team besteht eigentlich aus 3 Personen, das bin ich und 2 Fotografen. Und von daher ist es relativ dünn. Wir haben eben, deswegen war einfach so der Ansatz, okay, wir müssen automatisieren, anders geht es gar nicht. Wir haben ganz viele Saisons in der Mode, der Umschlag, der ist ja relativ schnell. Ne? Es ist ja nicht nur so, Sommer, Winter, es gibt ja die Zwischensaison, ständig kommen neue Produkte rein, neue Farben, neue Varianten von Polunder, sag ich jetzt mal. Und das muss dann natürlich schnell da sein. Da müssen unsere Fotos schnell da sein, da müssen aber auch die Texte schnell da sein. Und ja, das war der Anspruch. Und im Prinzip haben wir quasi den schmerzvollen Weg, den ihr bisher schon gegangen seid, nie gemacht, weil irgendwie vielleicht da war, wir brauchen eine intelligente Lösung und waren dann auch froh, als wir über AX Semantics gestolpert sind und dachten, okay, das ist das, was uns hier wirklich weiterhilft, weil alles andere, jetzt einen Text dazu besagen oder so weiter, das wäre ja verrückt. Also das kann man ja nicht machen als kleines Unternehmen. Genau.
Jetzt habt ihr alle gesagt, die Herangehensweise ist einfach schlicht und ergreifend die Notwendigkeit gewesen, um das Ganze überhaupt so schaffen zu können, um halt einfach ein bisschen Struktur reinzubringen, auch wieder Spaß in die Arbeit. Jetzt braucht ihr aber ja einfach natürlich jede Menge Daten, um die zu Texten zu machen, und zwar strukturierte Daten. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen erzählen, wie da so die Anfänge waren, worauf ihr gestoßen seid, wie sich das so entwickelt?
Ja. Ich fange direkt mal an, ja. Also das Thema Daten ist ein ganz, ganz großes Thema und das war auch das Hauptthema und ist es bis heute auch noch. Wir haben mit dem Start des Projekts mussten wir uns mit unserer Taxonomie auseinandersetzen. Wir mussten prüfen, was haben wir und was brauchen wir. Und diese strukturierten Daten, dafür muss man auch erstmal ein Verständnis schaffen, was sind strukturierte Daten. In welchen Formaten müssen diese vorliegen, damit wir daraus gute Texte machen können? Wichtig war auch, das wusste man am Anfang alles nicht, dass die Daten komplett gepflegt werden, gepflegt sein müssen. Dass man eventuell die Taxonomie anpassen. Beispielsweise, ich habe ein Produkt und da fehlt mir ein Attribut und am Ende fehlt mir dieser Satz im Satzgerüst und am Ende dann eben auch ein Text. Und das ist ein Prozess, der bei uns immer noch läuft, weil wir immer noch tiefer in die Kategorie, in unserer Taxonomie einsteigen und schauen, wo haben wir neue Attribute oder wo gibt es neue Werte, die wir sozusagen vertexten können. Und das war super toll, dass sie uns damit auseinandergesetzt haben, weil wir gesehen haben, dass da auf jeden Fall ein Bedarf da ist. Und somit auch jeden das vor Augen zu halten, wie wichtig es ist, die Daten gut zu pflegen, weil die Daten sind für solche Projekte das A und O auf jeden Fall.
Und diese Datenpflege, wer hat da bei euch den Hut auf, beziehungsweise wie automatisiert läuft denn das ab oder was macht ihr parent?
Das bei uns ist noch relativ oft viel von Hand. Ich finde, viele Produktdaten hat man ja auch vorher schon, ich greife da rum ein. Aber was ich nochmal ergänzen wollte, was ich ganz spannend finde, ist so mit Produktdaten, man braucht das für die automatisierten Texte. Ja, absolut. Aber es ist auch immer natürlich nochmal so Überzeugungsarbeit, vielleicht auch zu bringen im Unternehmen, diese Daten möglichst zu pflegen, diesen Aufwand reinzustecken, um im Endeffekt Texte zu automatisieren. Aber wenn wir jetzt im E-Commerce-Umfeld denken, ist es ja, total spannend, wofür man diese Daten noch nutzen kann. Und ich finde da immer, wenn man da irgendwie auch mal Überzeugungsarbeit leisten muss oder das Projekt irgendwie nach oben priorisieren will, wie viel weitere zusätzliche Themen deckt man damit ab? Ne? Allein so eine Filtersteuerung im E-Commerce geht auch auf Produktdaten, ne? Sonst werden deine Produkte nicht angezeigt. Und ich finde es eigentlich immer ganz gut, da nach links und rechts zu denken, dann hat man eine Relevanz von einem Thema, was direkt in ganz vielen Themen nochmal einen Mehrwert mitbietet.
Tessa, du nix. Magst du dazu auch?
Genau. Ich wollte eben schon einsteigen, genau auf das Thema, was die Mirella angesprochen hat und was die Vanessa jetzt gerade weitergeführt hat. Man denkt immer so, es sind nur Produkttexte halt. Warum sollte man da so viel investieren für? Aber es ist halt eben so viel mehr, worauf sich Daten aufbauen. Ich meine, der ganze Online-Shop ist eigentlich nur Daten. Und je besser die Daten sind, umso besser ist der Online-Shop, umso besser kann auch Google Analytics und ja, die ganzen SEA-Anzeigen, SEO-Anzeigen etc. funktionieren, filtert, wann ist da gesagt. Also wer da argumentiert mit, ja, aber es geht ja nicht nur, dass ich hier irgendwie X Kosten für einen Produkttext investiere, das ist zu kurz gedacht an der Stelle und genau.
Ist dieses Bewusstsein denn im Unternehmen so da? Musstet ihr das schaffen? Auf welche Widerstände seid ihr denn da gestoßen, dass es ja so ein allumfassendes Projekt ist und nicht nur um Produkttexte geht?
Man muss es ganz stark aufbauen im Unternehmen. Also bei uns war es so, dass es überhaupt nicht da war. Also bei uns ist aber auch so, dass sich der E-Commerce-Bereich erst jetzt in den letzten 2 Jahren eben groß entwickelt hat und das nur auch online gemacht wurde, aber eher so nebenher gesagt. Und deswegen war es schon Überzeugungsarbeit, eben die anderen, unsere Abteilung, aber auch andere Abteilungen davon zu überzeugen, dass das ein sinnvolles Thema ist, es sich zu lohnt aufzubauen. Was wir also generell für Produkttexte dann eben auch gemacht haben, sind so praktisch so Beispielrechnungen aufstellen. So Semantics kostet mich vielleicht, wenn ich eine Internationalisierung habe, 800 € im Monat. Dafür kann ich jetzt keinen Vollzeittexter einstellen für das Geld.
Aha. Ich weiß nicht, Lisa, ob ihr die Diskussion auch hattet. Bei mir war es ganz häufig, dass ich rechtfertigen musste, warum eine Maschine den Text jetzt schreiben soll, dass das ja, ich sag mal, wertvolle Arbeitsplätze klaut oder sowas in der Art. Das ist da recht häufig bei mir die Diskussion.
Aber ausgibt
hat wir mit dem Problem, zumindest bei unserem jetzigen Arbeitgeber, nicht zu kämpfen, weil wir hatten aber davor auch nicht das Thema, dass irgendwie 10 Leute Texte geschrieben haben, sondern bei uns waren 1 bis 2 Personen dafür verantwortlich und die hatten natürlich noch super viele andere Themen mit auf der Kappe und die waren sehr, sehr froh, die haben das befürwortet, dass das Projekt eingeführt wird, weil die sich dann im Endeffekt auch um andere Themen damit kümmern konnten.
Ja, genau, das ist es, ne? Man kann sich spezialisieren, fortbilden, in weitere Bereiche reingehen. Es gibt so viel.
Ja. Die Angst ist ja da, dass die Arbeitsplätze dann wegfallen, aber es ist ja genau das Gegenteil. Es entstehen ja neue Aufgaben und viel bessere Aufgaben, als man vorher hatte. Es entstehen vielleicht sogar noch mehr Aufgaben, als es vorher gab, die viel mehr Spaß machen und die viel qualifizierter, sag ich mal, sind und anspruchsvoller.
Genau. Im Gespräch auch schon festgestellt, dass viele sagen, oh ja, endlich die Hände frei für was Kreatives. Geht euch das auch so? Und für was hattet ihr die Hände frei? Was war es tatsächlich letzten Endes?
Also wenn man so bei dem Text-Thema bleibt und bei Textern, die davor eben Texte geschrieben haben, würde ich sagen, dass sie eher die Hände frei haben, dann eben die Texte zu veredeln. Oder bei den wichtigsten Produkten nochmal eben besonders gute Texte zu machen, die nochmal auszubauen, dass sie sich von den anderen unterscheiden. Oder vielleicht sich dann anderen Content-Aufgaben zu widmen, wie irgendwie Magazinbeiträge, die vielleicht auch mehr Spaß machen zu schreiben als jetzt stumpfe Produkttexte.
Ja. Die Magazintexte, Entschuldigung, verstehe ich das richtig, die werden von euch noch nicht automatisiert erstellt. Also das sind wirklich reine Produkttexte.
Ja, wir experimentieren schon mit der Automatisierung tatsächlich. Wir haben jetzt Jasper AI einmal getestet und
Copy AI.
Genau. Und haben da ganz interessante Erfahrungen gemacht. Es würde mich auch mal interessieren, ob die anderen es auch schon getestet haben. Also bei uns, kann ich ein bisschen ausholen, war es eben so, dass wir das für Kategorietexte versucht haben, die wir davor auch an der Hand eben geschrieben haben. Und so, dass wir finden, irgendwie für so grobe Themen geht's schon, also für so ganz große Überthemen. Aber sobald es eben in so Details geht oder sehr technisch wird, irgendwie so ein Beispiel bei uns, irgendwie so Hybrid-Wechselrichter oder so, da kommt gar nichts Sinnvolles mehr raus.
Ja, bei vielen Ausgaben funktioniert, Team funktioniert total gut. wenn man nicht irgendwie denkt, die Maschine macht alles. Ne? Also im Endeffekt würde ich immer sagen, du musst mit dem KI-Tool irgendwie denken, wie wenn du das Ganze an den Redakteur gehst, da würdest du auch nicht sagen, schreib mal einen Text zum Thema Feedbacksrichter. Du machst da vorher, erstellst auch ein Briefing, du recherchierst Fragen, du liest den Text später quer, du QS-erst, du gehst in eine Feedback-Schleife und so weiter. Warum sollte man bei einem KI-Tool davon ausgehen, dass das mit einem Wort plötzlich den perfekten Text ausspuckt? Auch da muss man eben auch Aufwand vorher und nachher betreiben und dann wird eben ein Schritt davon abgenommen. Und dann, wie Lisa schon sagt, haben wir bisher, was übergreifende Themen angeht, echt ganz gute, überraschend gute Erfahrungen damit gemacht.
Also letzten Endes ist ja das System nur so schlau, wie es gefüttert wird. Das ist ja eine Erkenntnis, die man überall gewinnt. Also Daten rein, Text raus. Was würdet ihr denn sagen? Ich habe jetzt mal so ein bisschen gestöbert und auch mal ein Beispiel dafür gefunden, wie man halt Produktdaten hinterher zu einem Produkttext macht. Das sieht auch ganz hübsch aus. Manchmal würde ich mir aber vielleicht dann doch eher eine Tabelle wünschen oder so. Ne? Also reden wir, keine Ahnung, über, ihr habt sehr komplexe, glaube ich, Produkte, so mit diesen, was war es?
Ja.
Sorry, aber ich bin jetzt noch beim Modeshop und weil, nein, ihr hattet auf jeden Fall technische Produkte und da habe ich natürlich auch ganz gerne mal eine Übersicht, eine Tabelle zum Beispiel. Wie entscheidet ihr das oder wie trefft ihr da einfach so diese Unterscheidung, okay, ich hätte jetzt tatsächlich gerne Produkttext oder das sollten wir in einer anderen Form machen oder nehmt euch das auch die Maschine ab?
Wir haben das beides tatsächlich. Also wir haben ja die Produktbeschreibung, die auch hier so ein ratgebender Text ist, wofür steht das Produkt und so weiter, je nachdem. Und die technischen Dateien, die haben wir dann darunter auch nochmal in der Tabelle. Das heißt, jemand, der vielleicht nicht so einen hohen Beratungsbedarf hat, weil ich meine, so ein Hybridwechselrichter oder Batterien sind ja auch sehr erklärungsbedürftige Produkte. Da haben die wenigsten Leute irgendwie Ahnung von. Die doch Ahnung haben, die können natürlich auch einfach schnell in die Tabelle schauen und die sind bei uns eigentlich immer unterhalb des Produkttextes eingereicht.
Genau, und ihr habt eben schon mal über Produkt- bzw. Textveredelung gesprochen, also Stichwort Emotionalisierung. Wie gut funktioniert das, bzw. wie viel macht ihr doch noch im Nachgang zu Fuß? Vielleicht Annika, ich meine, ihr habt ja ein hochemotionales Produkt mit Mode.
Ja, das stimmt. Vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen früher ansetzen. Da hat es ja gerade nach der Qualität der Daten gefragt und so weiter. Das war von Anfang an bei uns natürlich auch ein Thema, dass wir das Unternehmen war schon immer so aufgebaut, dass in der Warenwirtschaft auch der Grundsockel aller Daten im Prinzip gepflegt war. Und als wir quasi über Textautomatisierung nachgedacht haben, weiß ich noch, und ob wir AX Semantics mit ins Boot holen wollen, hat AX immer gesagt, zeigt uns doch erstmal eure Daten. Und dann können wir mal gucken, ob wir daraus was machen können. Wir waren dann ganz ernüchtert, um ehrlich zu sein, als sie dann sagten, hey, so toll ist das eigentlich noch gar nicht, was ihr da habt. Wir waren schon eigentlich sehr stolz auf uns. Also es war schon, da ist alles einheitlich gepflegt, so nach gewissen Standards. Aber ich sage jetzt mal, die Tiefe war noch gar nicht so da. Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt einen Pullover an, der ist irgendwie pink. Und wir haben dann halt hinterlegt, das ist ein pinker Pullover und der besteht aus Baumwolle und Elastan und kommt vom Label, weiß ich nicht, Moschmosch. So, und damit waren wir dann schon recht zufrieden und Axiomatics hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, ja Mensch, aber da ist ja vorher gar nicht das Muster drauf und so weiter und so fort. Dann haben wir aber auch gesagt, okay, das ist richtig, aber das können wir gar nicht leisten. Weil im Prinzip da gar nicht die Leute da sind, die das eingeben können. Also wir müssen tatsächlich mit den Daten arbeiten, die wir da haben. Aber was wir natürlich haben, ist vielleicht im Prinzip unsere Destination, unsere Firma, unsere Kultur, unser Liebes zur Ostsee. Haben dann uns das Textkonzept überlegt, dass wir sagen, okay, wir haben quasi drei Ebenen, über die wir schreiben. Das ist einmal der pinke Pullover. Da schreiben wir halt tatsächlich nicht so viel drüber, außer wie man ihn wäscht und woraus er besteht und welche Farbe er hat. Dann schreiben wir nochmal was über das Label, den Hersteller. Da ist man ja frei von, da kann man ja ganz viel recherchieren und somit die Texte ein bisschen anreichen. Und dann bringen wir eben die nächsten beiden Komponenten mit rein, und das ist die Emotionalität, so von wegen, Mensch, dieser Bürger, der ist super, wenn du bei uns an der Ostsee spazieren gehst, der taugt tatsächlich für alles, für den Bummel auf der Strandpromenade, so wie beim Essen in einem unserer Restaurants. So versuchen wir quasi nicht nur über unsere Bildwelten, sondern auch über die Texte so ein bisschen Ostsee-Lebensgefühl dann reinzubringen. Und natürlich, das muss auch immer nach einem bestimmten Muster erfolgen. Das heißt, ich habe einmal festgelegt, Casual Pulli, das kann man ja machen. Und wenn ich jetzt quasi dieses Thema habe, dann hinterlegen wir bestimmte Sachen, die man dann eben machen kann mit diesem Artikel. Und haben uns so ein bisschen geholfen, trotzdem Produkttexte zu kreieren, die auch ein bisschen emotional sind.
Schön, das ist sehr
spannend. Habt ihr mal so einen Vergleich gemacht, wie sich auch vielleicht eure CTR-Rate entwickelt hat, nachdem ihr so eine Emotionalisierung eingeführt habt?
Ich finde, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, der Online-Shop, der ist noch ganz neu und die Texte sind noch gar nicht live, das muss ich dazu sagen. Wir haben sie vorbereitet mit Ike Semantics. Wir haben sie noch nicht auf unsere lieben Kunden losgelassen, weil die Schnittstelle noch nicht da ist zur Warenwirtschaft. Also das war tatsächlich so ein Bummer in unserem Projekt, dass das alles viel länger gedauert hat, als wir das dachten, weil, naja, wir dachten wirklich, es ist Plug and Play, ne? Und ich glaube, es kann sein, unsere Warenwirtschaft ist aber tatsächlich relativ, oder unsere Mittelware relativ komplex. Und so einfach ließ es sich dann eben doch nicht andocken. Und das soll aber zwei Wochen fertig sein. Und von daher hoffe ich, dass wir dann demnächst bald unsere Texte präsentieren können. Aber ja, so viel Erfahrungswerte haben wir dadurch nicht. Und klar, aktuell haben wir gerade gar nicht viel Textdaten drin, wenn wir auf unseren Job gucken. Da steht tatsächlich nur die Fassanleitung und woraus der Pulli besteht. Aber ja, und den Shop, den gibt's auch erst seit Ende September. Also von daher ist das noch nicht repräsentativ.
Wir drücken die Daumen.
Wir brauchen diesen Dankeschön.
Mirella, ich glaube, du hattest im Vorfeld so ein paar To-Dos formuliert. Vielleicht, ihr habt jetzt schon so einige genannt. Vielleicht können wir da einfach nochmal einsteigen. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz, ganz vieles, was man bedenken muss, abgesehen von der Datenbefüllung.
Also wichtige To-Dos waren bei uns zuerst einmal die Erstellung von Clustern. Die Rico ist ja ein Unternehmen mit einem großen Produktportfolio für Büro- und Arbeitsplatzlösung und auch PSA, persönliche Schutzausrüstung. Das heißt, wir haben hunderte von Kategorien und wir haben erstmal Cluster erstellt, sprich Stifte waren bei uns vorher in unterschiedlichen Kategorien. Wir hatten in der Kategorie Whiteboards, unter Whiteboards die Whiteboard-Marker als Beispiel. Und dann hatten wir nochmal eine separate Kategorie, Stifte. Es sind aber beide Stifte. Sie haben die gleichen Attribute. Sie haben eine Farbe, sie haben eine Strichstärke, sie haben ein Material von mir aus. Und so haben wir dann erstmal alle Produkte, die wir haben, gebündelt, sprich geclustert. Produkte mit gleichen Attributen, das war die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe war, dass wir die leeren Daten befüllt haben und die Werte ergänzt haben und neue Attribute geschaffen haben und somit unsere komplette Taxonomie quasi vereinheitlicht haben und so strukturierte, vollständige Daten geschaffen haben. Der dritte Punkt war, dass wir uns natürlich auch überlegen mussten, wie sollen denn diese Texte denn aussehen, auch visuell. Da muss es ja eine Struktur geben, was Annika auch schon gesagt hatte, mit den Textmodulen arbeitet, wie habe ich das machen wir auch mit einer Einleitung beispielsweise zum Thema Sicherheitsschuhe, wofür braucht man die, oder zu dem Hersteller einfach nur. Dann die Key Facts ausgearbeitet in Sätzen und dann am Ende meinetwegen auch noch ein Call to Action. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an über diesen Link oder an diese Telefonnummer. Die Mehrwerte für den Kunden genau analysieren. Was braucht der Kunde? Welche Infos will der Kunde denn überhaupt sehen? Und auch ein ganz wichtiger Punkt war bei uns auch die Ängste nehmen. Also für alle, die an diesem Projekt mitarbeiten. Einfach auch aufklären und sagen, was das alles bringen kann oder vielleicht auch, wenn das Projekt schon gestartet, erste Erfolge zeigen und sagen, hier wollen wir hin und wir wollen alles besser machen und nicht niemanden irgendwie Arbeit oder sowas wegnehmen. Das war ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Vielleicht kann ich da ganz kurz
ja, einhaken.
Genau, die Widerstände. Schönes Stichwort. Ich glaube, Tessa, du hattest das auch genannt. Du hattest auch so ein bisschen mit Widerständen zu tun bei der Implementierung. Magst du kurz erzählen, was für euch die Problemstellung war und wie du damit umgegangen bist?
Im ersten Unternehmen war es eben vor, ich weiß gar nicht, 7 Jahren oder so, oder 5, 6, irgendwie so in dem Horizont, da war es halt eben wirklich was Neues. Automatisierung generell in Bezug auf Onlineshop und dann eben noch im pharmazeutischen Kontext. Das war undenkbar, halt eben nicht in, also Texte in die Öffentlichkeit zu geben, ins Internet reinzugeben, die man halt eben teilweise gar nicht gesehen hat aufgrund der Masse der Produkte eben. Weil eben alles pharmazeutisch korrekt sein musste. Das hat ja wirkliche Auswirkungen, wenn da jetzt irgendwie ein falscher Produkttext bei einem Produkt steht oder falsche Informationen steht und ein Kunde tatsächlich halt eben ein komplett falsches Medikament einnimmt, das, ich sag mal, doch irgendwie den Inhaltsstoff Laktose enthält und dann ist er laktoseintolerant. Das wäre ja undenkbar, was dann passieren kann an rechtlichen Konsequenzen, vor allen Dingen auch für den Onlineshop, aber natürlich auch für den Kunden oder Patienten. Genau, und da war halt eben vor allen Dingen diese Sicherheit oder diese Unsicherheit, die habe ich dadurch gelöst, dass ich der Textroboter kann ja nur damit arbeiten, was ihm vorgegeben wird. Das ist ja keine freie KI, die irgendwas zusammenstellt. Also das ist es ja wirklich nicht. Man gibt ja die Textbausteine rein, wie Mirela gesagt hat, sogar die Struktur, wie soll der Text aussehen, wo soll welche Informationen stehen. Die Produktdaten kommen im besten Falle vom Hersteller oder sammelt man eben selber an, kuratiert diese, prüft diese. Und ich habe halt eben mit den damaligen Pharmazeuten das Konzept ausgemalt oder ausgehandelt vielmehr, dass eben die Produktdaten ja geprüft sind, weil die ja eben vom Hersteller in diesem Fall kommen oder von Pharmazeuten nachgetragen werden, je nachdem, wie die Datenqualität bei den Herstellern eben war. Und halt eben die Textbausteine, also die Satzgerüste, halt eben auch bei den Pharmazeuten bereits geprüft sind. Und dadurch sind von beiden Seiten geprüfte Inhalte miteinander vermengt worden. Und wir sind uns sehr sicher gewesen, dass oder es ist auszuschließen, dass deswegen was Falsches oder Inkorrektes dabei rausgekommen ist. Trotzdem gab es natürlich die Augenkontrolle und wir waren immer sehr aktiv im ganzen Prozess, seitdem mit was dabei im Endeffekt dann rauskommt. Also genau, das waren so einerseits die Sachen, andererseits eben, was ich schon gesagt hatte, es werden Arbeitsplätze eben genommen und was sollen denn die ganzen Texterinnen dann machen? Und
was haben sie denn gemacht?
Ja, Texte geschrieben, das ist ja die traurige Sache an der Sache, ne? Nicht, dass ich Texte schreiben nicht schön finde, ich habe das selber lange getan, aber es ist ja auch nicht die Herausforderung in einem Leben, wenn man sich vorstellt, dass man 20 Jahre lang immer wieder die gleichen Produkttexte schreibt. Ne? Und dann unterscheidet es sich höchstens mal, dass es kein Pullover mehr ist, sondern dass es jetzt ein Schuh ist. So, das ist ja nicht der Traum von einem Texter im Endeffekt. Und da dann halt eben den Horizont von den Chefs, die ja da meistens vorsitzen, die zu überzeugen im Endeffekt hier, es gibt noch was anderes, wo ich meine Fähigkeiten reinstecken kann, in, ich sag mal, SEO, großer, wichtiger Teil für einen Shop in SEA oder ja, ich beispielsweise bin ins Projektmanagement gegangen, weil ich die Freiheiten eben hatte, dass ich nicht mehr einen Content erstellen musste. Und das kann man fördern und unterstützen, indem man die Fleißarbeit eben automatisiert.
Also ganz spannend. Also im Prinzip ein komplett anderer Bereich, ne? Vom Texten ins Projektmanagement. Und ich glaube, Mirela hat am Anfang schon mal gesagt, auch einfach wieder mehr Spaß an der Arbeit. Das ist tatsächlich die, du hast, glaube ich, auch erwähnt, die Anforderungen sind qualifizierter geworden.
Genau. Genau, es sind eben andere Aufgaben entstanden, die etwas übergeordneter sind. Ich vertexte jetzt nicht einen Stift, sondern mache mir Gedanken, wie nehme ich denn jetzt alle Kugelschreiber und wie erstelle ich jetzt ein tolles Satzgerüst für alle Kugelschreiber, dass es für alle Attribute und alle Werte tollen Output gibt. Da gehst du nochmal ganz anders ran, da musst du richtig überlegen, dir Gedanken machen. Und da kannst du hin und her testen, testest die ersten Ergebnisse, wie sieht das aus, passt das nicht? Und das ist ja auch ein Prozess, der irgendwie nie endet. Ich gehe immer noch in die Projekte rein und auch im Austausch mit den Kollegen. Was für zusätzliche Textmodule könnten wir denn mit reinbringen? Saisonale Sachen vielleicht. So Weihnachten jetzt irgendwo überall irgendeinen besonderen Call to Action mit rein. Und das ist ja das, was so Spaß macht, dass man so viele Produkte unter seiner Hand quasi hat und damit so viel machen kann. Massenhaft.
Für mich ist es mega spannend zu hören, wie ihr eure Reise dahin. Im Prinzip, mir ist Textautomatisierung irgendwie gefühlt in den Schoß gefallen. Und ich musste auch gar nicht, dadurch, dass es eigentlich nie die Position des Textes gab und auch nicht geben sollte, gab es da diese internen Kämpfe nicht. Aber ich glaube, was bei uns vielleicht war, war so ein bisschen genau das Gegenteil. Also man hat gehört, okay, wir haben jetzt eine KI für die Texte und alles ist tutti frutti und jetzt muss man doch gar nichts mehr machen und drückt auf den Knopf. Und das ist, glaube ich, so das andere, wo ich so ein bisschen dagegen kämpfen muss. Also gar nicht so sehr, wir nehmen jetzt Arbeitsplätze weg oder so, sondern eher das Gegenteil, so von wegen, okay, es kann aber nicht zaubern. Es ist jetzt kein Roboter, der auf einmal auf magische Weise die Webseite befüllt oder sogar noch unseren Instagram-Account. da sind wir limitiert und man muss da schon im Prinzip, naja, wie ihr sagt, eine Logik, eine Struktur entwickeln, dass da irgendwie auch was Gescheites da rumkommt. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, wir sind da auch noch in den Startlöchern. Wir kratzen gerade an der Oberfläche all der Möglichkeiten. Das ist ganz spannend für mich zu hören, Mirela, wie viel ihr da schon reingesteckt habt und welche, wie ihr das immer weiterentwickelt. Und ich glaube, ja, da sind wir noch am Anfang, aber ich denke, es wird eine spannende Reise.
Seid ihr denn eventuell auch auf Widerstände gestoßen, dass er dachte, okay, jetzt, das kann man nicht automatisieren, hatten wir uns irgendwie anders gedacht, müssen wir vielleicht anders angehen? Ihr nickt. Vanessa.
Ja, also, das heißt, kann man nicht automatisieren. Die Frage ist halt für mich auch immer, ist es sinnvoll, das zu automatisieren? Also, Mirela hat eben vorhin schon schön gesagt, Cluster, welche Produkte sind irgendwie taxonomisch gleich? Und damit kann man ja dann mit einem Satzgerüst auch viele Produkte auf einmal betexten. Und dann ist es ja auch super sinnvoll, diesen Aufwand reinzustecken. Wenn wir jetzt aber an sehr spezielle Produkte denken oder wir in einer Kategorie irgendwie nur einen Artikel haben oder nur zwei Artikel haben, dann ist natürlich auch die Frage, wie aufwendig ist es, ein Satzgerüst zu erstellen? Wie aufwendig ist es, ein oder zwei Artikel zu betexten? Und gerade wenn man also das sehr viele spezielle Produkte hat, dann lohnt es sich vielleicht für den ganzen Online-Shop auch schon gar nicht. Aber natürlich haben wir auch immer mal wieder spezielle Produkte oder auch Kategoriebereiche, wo wir einfach noch nicht so viel Sortiment haben, dass wir sagen, es lohnt sich, ein Satzgerüst zu erstellen. Wir gehen auf die Automatisierung, weil eigentlich hat es auch eben schon gesagt, es ist kein Tool, was plötzlich irgendwie magic und alles ist super und toll und ohne Aufwand passiert da was in meiner tolle Produktbeschreibung. Nee, das ist natürlich auch immer ein langer Setup-Prozess. Natürlich kann man dann Produkttexte gut immer wieder aktualisieren, anpassen, wie auch immer. Für mich ist eher eine Frage, lohnt es sich für die, also wenn wir jetzt in einem Produktkontext sind, einen Artikel zu betexten, also das Lieblingsbeispiel von Lisa und mir, wenn wir über das Thema sprechen, ist, wenn wir im Bereich Fernseher betexten wollen und man überlegt jetzt mal Samsung The Frame. Dieser Fernseher, der als USP hat, dass es eigentlich, dass er nicht aussieht wie ein Fernseher. Natürlich können wir den betexten, das ist gar kein Problem mit AX, aber die wirklichen USPs dieses Artikels, die kommen nicht zum Vorschein. Ähnlich wie das Beispiel des Musters, das auf dem T-Shirt ist. Das ist halt viel zu aufwendig. Das kann man damit nicht umsetzen. Und da würde ich halt nochmal sagen, in dem Bereich, wenn alles sehr, sehr speziell ist oder sehr besonders, dann lohnt es sich einfach nicht.
Ja.
Ich mag
es
ganz gerne ein Beispiel mal anbringen, wo es sich unfassbar gelohnt hat in meiner Erfahrung, dass wir AX hatten. Und zwar hat sich der Name von einem Hersteller verändert. Und
ja.
Da hat sich das Wort Vital in den Namen geschlichen des Herstellers und der Hersteller hatte wirklich über 200.000 Produkte, glaube ich. Wir hatten nicht alle live, Gott sei Dank. Aber ja, da war wirklich, ich sag mal, Holland in Not. Wie kriegen wir denn jetzt den korrekten Namen da in diese Produkttexte rein? Und da war tatsächlich hinterher die Hilfe einfach, dass viele dieser Produkte eben schon mit AX betextet worden waren. Und ich gesagt habe, ja, um 80% brauchen wir uns keine Sorgen machen, weil das ist mit 2 Klicks erledigt und heute Abend sind neue Texte im Shop. Ja. Das ist ein großer Vorteil. Übrigens auch bei Links und wie man, also interne Verlinkungen etc. auch sehr, sehr hilfreich. Die ändern sich nämlich auch immer gern.
Ist bei uns auch so, also irgendwie so Batteriepfand oder so ändert sich vielleicht mal immer wieder was und dann kann man das eben ganz schnell für alle Produkte automatisiert neu erstellen lassen, den Disclaimer. Das ist sehr praktisch.
Mirela, wolltest du noch was
einlassen? Ich wollte nur sagen, dass das auch bestätigen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses massenhafte Überarbeiten, das fällt weg. Wenn ich mir vorstelle, wie wir das früher gemacht haben, ich mache das Ganze ja auch schon ein bisschen länger und in Excel-Listen dann teilweise mit einem großen Team zu 10 Leuten eine Sache anpassen. Und dann hat man Excel-Listen gehabt mit über 10.000 Artikeln und musste immer nur 1 oder 2 Sachen ändern. Und sowas fällt eben weg. Das ist wertvolle Arbeitszeit und das ist auch großer Frust, der bei solchen Arbeiten entsteht. Auf Dauer. Auf jeden Fall.
Ja. Auf jeden Fall, also
ist nur der Aufwand, aber wenn ich jetzt überlege, da, ihr habt ja auch gesagt, irgendwie tausende von Produkten, bei denen das geändert werden muss. Wie will man denn kontrollieren, dass das bei allen geändert wird, wenn man das manuell
macht? Genau. Da rutscht immer was.
Das ist auch einfach viel zu hoch, ne? Also stellen wir uns nur vor, irgendwie eine Linkänderung. Also, das ist fehleranfällig, oder? Ja. Jetzt sitzen wir hier in einer netten Mädelsrunde, und ich habe mich schon gefragt, inwieweit kann denn Automatisierung überhaupt die Frauenquote in technischen Domänen erhöhen? Habt ihr dazu eine Meinung?
Ja. Ja, das ist nur. Das ist wirklich mein Lieblingsthema halt eben, wo ich mich total darauf gefreut habe, das mit Frauen zu diskutieren, weil ich habe halt eben Studien und Artikel auf dem Arbeitsamt und von Springer Verlag und Thinkless Google und so weiter durchgelesen. Und da steht ganz häufig wirklich drin, dass Frauen, vor allen Dingen auch im Marketingbereich, darauf häufig spezialisiert, im niedrigen Arbeitstätigkeitssektor halt eben tätig sind. Das ist leider relativ häufig so. Und woran das liegt, gibt es sicherlich vielfältige Gründe und so weiter und so fort. Aber wie man da schaffen kann, das ein bisschen zu befördern, also zu drehen und so weiter. Und da ist aus meiner Sicht die Automatisierung ein großer Punkt. Und genau, da würde ich liebend gern eure Meinung mal zu hören, wie ihr das seht.
Meinst du dann eben, weil die Sachen praktisch weniger technisch komplex werden und einfacher umgesetzt werden können oder eher in die in welche Richtung meinst du es gerade?
Nee, auf gar keinen Fall.
Eine Texterin ist, meinte ich jetzt, sondern sich eben vielleicht auf andere Aufgaben konzentrieren
kann. Genau, also in meinem Kopf ist es so ein bisschen eher die Szenerie. Wir alle wissen, dass unglaublich viele Produkte betextet werden müssen und Frauen, ich sag jetzt mal, ich verallgemeinere jetzt auch, ich weiß, sind dann schon mal eher dazu geneigt zu sagen, ja komm, dann machen wir diese 3000 Produkte halt eben. Ne? Einer muss, das sag ich aber schon. Und natürlich nimmt man die Zeit und auch die Energie, seine anderen Fähigkeiten auszuüben und auch weiter fortzubilden oder eben neue andere Prozesse, Projekte anzunehmen oder zu sagen, nee, ich mache jetzt mal ganz was anderes, ich probiere mal und optimiere diesen Prozess irgendwie. Sondern man ist dann wie so ein, wie in so einem Hamsterrad gefangen und arbeitet den einen Text der Saison nach der anderen Saison, also die einen Texte der Saison zur anderen Saison ab. Ihr wisst, was ich meine, kommt halt eben nie da raus. Und zumindest in meiner Erfahrung und auch das, was ich so gelesen habe, neigen Frauen halt eben häufig dann in diesem Beschäftigungsverhältnis dazu, darin stecken zu bleiben.
Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Auf der einen Seite natürlich gibt es diesen Vorteil, man kann die Frauen dann weiterentwickeln, man hat eben, du sagst selbst, dann gab es neue Bereiche, man ist irgendwie Projektmanagement, CEO, wie auch immer, gewechselt und hat sich dann nochmal mehr nach rechts und links umgeschaut oder sagt, okay, ich arbeite mich dann eben in Tools wie AX Semantics ein, wenn man irgendwie auch so ein bisschen in Anführungszeichen gezwungen wird, das zu tun und merkt dann, ah, das macht mir Spaß und sucht sich damit dann neue Ausgaben, weil man einfach mal aus der Komfortzone rausgepusht wird, was auch häufig sehr, sehr gut ist. Gleichzeitig kann ich mir auch vorstellen, dass wenn Textautomatisierung schon da ist, dann verändern sich ja eben auch Stellenausschreibungen Und dann kann ich mir vorstellen, wenn man eben noch nicht diesen Push außerhalb der Komfortzone hat, dass vielleicht sogar die Einstiegshürde dadurch größer wird, wenn man eben Angst vor technischen Themen hat und vorher noch nicht diesen Change-Prozess mitgemacht hat. Also ich glaube, es hat sehr viele gute Faktoren. Ich kenne die Studien nicht, aber ich lasse mich jetzt einfach mal daraus, was du gesagt hast. Aber es kann natürlich auch irgendwie zu Hürden führen.
Spannend. Habt ihr das selber festgestellt, dass es also bei euren Kollegen, dass sie dann erstmal im Prinzip, speziell halt die weiblichen, abgeschreckt waren, so, oh nee, jetzt muss ich mich tatsächlich mit einer Automatisierungslösung beschäftigen. Ich weiß aber, wie man es schnell eintippt.
Aktuell nicht bei unserem Arbeitgeber, wo wir davor waren. Auf jeden Fall. Also viele Mitarbeiter, die eben schon lange im Unternehmen sind, die irgendwie selber Texte geschrieben haben und wo dann eben zur Umstellung kam oder wo eben mehr Automatisierung gemacht wurde, war es für einige eine Herausforderung, aber ich würde das dann gar nicht bei Frauen oder Männern festmachen. Also es war bei beiden gleich verteilt, würde ich sagen, da die Change-Resistenz.
Gut. Also das ist interessant, eure Gedanken sind interessant. Ich habe auch vorher drüber nachgedacht, kann es helfen oder nicht? Ich war mir gar nicht sicher, was ich antworten soll. Ich dachte einfach, grundsätzlich denke ich, Frauen können alles. Sie müssen dann mutig und neugierig sein und das braucht wahrscheinlich einfach Leute, die Arbeitgeber, Kollegen und so weiter, die nicht sagen, ja, okay, dafür nehmen wir jetzt aber keine Frau, weil sie könnte ja schwanger werden. So, das ist eher so die Erfahrung, die ich gemacht habe und dass man im Prinzip ja, und wahrscheinlich braucht es einfach immer mehr Frauen auch noch Schlüsselpositionen, die einfach wissen, dass eine Frau mit Familie oder auch ohne Familie, ist ja egal, welches Lebensmodell, gut organisiert ist und das auch alles gut hinkriegen kann. Ja, also das war jetzt sehr allgemein, aber nicht so sehr gemünzt auf die Automatisierung, aber ich glaube, es ist ja in allen Bereichen des Lebens eine Herausforderung für Frauen.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Vielleicht mal so mit Hinblick so auf die nächsten Jahre, Projekte, die ihr so vorhabt. Wo wollt ihr denn hin in diesem Bereich Textautomatisierung? Was sind so eure Ziele? Und wo seht ihr so die Herausforderungen? Mirela, vielleicht magst du anfangen.
Nee. Unser Ziel ist es erstmal noch viel, viel mehr Texte auch zu veröffentlichen, weil wir da auch noch nicht... Wir sind da noch in QS-Schleifen. Das ist bei uns ein etwas längerer Prozess, weil wir ein sehr, sehr großes Unternehmen sind. Und wir wollen auf jeden Fall tiefer in die Projekte einsteigen. Tiefer und in die Scheinarbeit gehen, was die einzelnen Satzgerüste angeht. Da nochmal neue Mehrwerte herausarbeiten, den Input aller Kollegen mit einfließen lassen und da als Team auch dann eine Lösung zu kreieren. Ein zweiter Punkt ist bei uns natürlich auch die Mehrsprachigkeit. Wir haben unsere Projekte auch so aufgebaut, etwas technisch komplizierter sein, um diese Mehrsprachigkeit dann auch zu nutzen. Und das sind so die nächsten Schritte, die wir gern gehen wollen, ja.
Annika, mach mal bei dir weiter.
Ja, gern. Also meine große Vision wäre es, im Prinzip da vielleicht auch ein Team aufzubauen, oder vielleicht zumindest einen Kollegen, der mich da noch unterstützen könnte, erstmal zu haben. Dann im Prinzip, momentan haben wir es ja, ich habe es ja vom Group erklärt, relativ allgemein noch gehalten, dass wir sagen, okay, wir wir texten alle Produkte eigentlich ganz ähnlich, aber auch da müssen wir natürlich, um eine besondere Qualität perspektivisch reinzukriegen, das auch noch in Cluster denken, so wie Marina eigentlich sagt, dass wir sagen, okay, das machen wir bei Schuhen, so machen wir es bei Handtaschen, so machen wir es bei der Kosmetik und später wird auch noch Wein und Gastroartikel dazukommen. Von daher, da braucht es, glaube ich, noch ganz viele Abstufungen und Nuancen und ja, das müssen wir hinkriegen und dann perspektivisch auch die Mehrsprachigkeit. Also wir planen, also Englisch ist klar, vielleicht auch noch Polnisch, macht sich, ich zeige gerade in die Richtung, weil das gerade Polen, ist bei uns ja gleich um die Ecke. Das macht einfach Sinn, irgendwie diesen Markt auch noch so erschließen. Und dann gibt es noch einen weiteren Teil, den wir gerne machen möchten, aber das eher kurzfristig, dass wir dann im Prinzip auch Textautomatisierung noch in unsere Newsletter-Kundenbindung reinnehmen. Wir haben da so eine Idee, dass wir sagen, wir wollen quasi WeCare-E-Mails noch an die Kunden schicken. Sprich, wenn jetzt jemand einen tollen Alpaka-Pullover gekauft hat, was ein sehr, sehr hochwertiges Material ist, dass man sagt, okay, wir kümmern uns drum, toll, dass du diesen Alpaka-Pullover gekauft hast, damit der, du lange daran Freude hast, pflege ihn doch so und so und so. Und wenn du noch Fragen hast, sind wir für dich da. Also das ist auch noch ein Projekt auf unserer Agenda.
Finde ich einen ganz spannenden Punkt, dass es halt auch dabei nicht immer nur um Upselling geht oder so, sondern auch tatsächlich so um Kundensupport, also den viel beschworenen Kundenservice. Ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial drin und auch, was sich durch die Textautomatisierung dann einfach viel besser umsetzen lässt.
Ja, ich glaube auch. Also wir haben ja im Prinzip schon viel gelernt. Unser Unternehmen gibt es jetzt seit 30 Jahren und die Kundenbindung ist sehr groß. Also das heißt, wir haben viele, viele Stammkunden, die ihre Lieblingsberater haben, wo eine enge Beziehung da ist. Und das war auch immer quasi ein Anspruch für uns, diese Welt, diese herzliche 414-Welt und diese Ostsee-Lebensgefühl-Welt, sage ich jetzt mal, auch in den Webshop zu kriegen. Und dabei helfen solche E-Mails natürlich dann auch, dass man sagt, okay, du bist jetzt nicht nur eine Nummer, du hast jetzt hier nicht nur deine 5 Pullis gekauft, sondern wir sind weiterhin an deiner Hand. Oder der Kunde ist ja vielleicht trotzdem der Stammkunde, der hier im Sommer seine Ferien einkauft und im Winter hat er sich jetzt überlegt, kauft er jetzt online, weil er gerade nicht an die Ostsee fahren kann. Und dann ist es natürlich für ihn auch schön, dass er quasi den gewohnten 14-Service weiterhin bekommt.
Aha. Finde ich übrigens ganz toll mit dem Pflegehinweis bei dem Alpaka-Pullover. Also sowas ist wirklich toll. Das kann man auch auf andere Produkte vielleicht übertragen. Dass man da nochmal so eine Mail bekommt, das ist wirklich stark.
Habt ihr da noch andere Produkte, Annika? Also, oder?
Außer Alpaka-Pullover?
Ja, was kann man sonst noch so, wie wäscht außer der Waschanleitung? Was gibt ihr eben noch?
Also, das ist bisher, das Konzept ist relativ grob. Also, dass wir sagen, okay, Produkte, edle Produkte, die bekommen halt diese Pflegehinweise, aber da auch die Bandbreite von Lederpflege bis Kaschmir, Alpaka, was auch immer, Jackenpflege. Ich meine, wenn ich mir eine richtig teure Winterjacke kaufe, ist man ja schnell mal bei 600 Euro. So, und dann möchte ich natürlich, dass die lange bleibt. Und wenn ich die dann vielleicht Waschmaschine in Trockner tue, dann ist sie nachher ein großer Klumpen. Und egal, wie teuer sie vorher war. Also deswegen ist es ja wichtig, dass man das vernünftig pflegt. Wir haben auch, da kommt der Cross-Selling-Gedanke noch dazu, wir haben auch Pflegemittel, Waschmittel mit bei uns im Shop. Das kann man natürlich auch noch geschickt mit anbieten. Aber auch Sneakerschläge, ne? Wenn man jetzt sagt, irgendwie, wir haben auch ein tolles Sneaker-Sortiment, wie bleiben denn Sohlen bei uns? Freuen sich bestimmt viele über diesen Hinweis. Also erstmal bleiben wir aber bei der Fliege, das ist so der erste Gedanke und mal gucken, ob wir das dann noch ausbauen.
Ich finde es total spannend, den Gedanken, und habt ihr vor, diese Texte auch mit AX zu erstellen, also auch dann auf Basis von Produktdaten, wenn Material Alpaka, dann Text X, oder?
Genau. Also tatsächlich, da muss ich auch sagen, da war AX Semantics auch grundsätzlich sehr toll an unserer Seite. Irgendwie haben die Gefallen in unserem Unternehmen gefunden und gesagt, okay, das können wir für euch tun. Und der Gedanke kam von AX, von dem Sein. Und der sagte, Mensch, wäre das nicht toll, wenn ihr das machen müsstet, weil wir haben eigentlich für alle Produkte Waschanleitung und Materialzusammensetzung ja, geschleppt. Und wenn der Trigger Alpaka da ist, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich die eben heraussenden, um bei Alpaka zu bleiben. Oder eben Nubuk-Leder bei Sneakern.
Das ist gut. Wir machen sowas Ähnliches, eben aber bezogen auf unsere Batterien. Also dann nicht, wie pflegst du die, aber so, wie kannst du die einbauen? Dass wir auch immer in den Texten dann eben teilweise so kurze Abschnitte mit Tipps zum Einbau eben haben, weil damit auch viele Leute Probleme
haben. Und das macht ihr auch automatisiert, der Lösung? Oder?
Okay.
Okay. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Zeit. Vielleicht machen wir noch eine kurze Runde so mit Ausblick. So, wo seht ihr denn in Bezug auf die Textautomation so die größten Herausforderungen, beziehungsweise was würdet ihr euch wünschen, was vielleicht auch so eine Lösung
in Zukunft noch können sollte, beziehungsweise wo geht's hin?
Welcher magst du finden?
Entschuldigung, Lisa, dann fang du gerne an.
Okay, also ich finde das auch spannend, die Automatisierung ohne Fotodaten als Hintergrund eben entwickeln wird in der Zukunft. Also diese Lösung wie Jasper AI, Poppy AI, die praktisch von Informationen aus dem Internet eben ausgehen, die es dann eben schon gibt und da auf diese Basis dann eben Texte erstellen. Weil da sehe ich noch eine große Luft nach oben. AX ist ja eben deswegen aktuell so smart, in Anführungszeichen, weil es ja schon viele Daten hat und so. Und diese anderen Lösungen suchen sich die Daten ja praktisch extern. Ich glaube, da kann noch ganz, ganz viel passieren, besonders in der deutschen Sprache. Das ist im Englischen ja auch schon viel weiter. Das finde ich eigentlich am spannendsten so für die Zukunft.
Würde mich darauf direkt anknüpfen, weil das finde ich auch super, super spannend. Es sind ja auch die meisten Tools und auch die Tools, die wir getestet haben, kommen eben aus dem englischsprachigen Raum. Aber in letzter Zeit gibt es ja immer mehr Tools und es gibt jetzt auch die ersten KI-Text-Tools, die eben aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie die sich entwickeln, weil wenn das eben auch direkt von der deutschen Sprache ausgeht und nicht irgendwie erst im Englischen entwickelt wurde, ja, habe ich auf jeden Fall auch einiges an Hoffnung, denn wir werden die auf jeden Fall mal austesten und sind leicht gespannt, was dabei rumkommt.
Ja, mein Thema geht ganz ähnlich in die Richtung wie von euch. Es geht eben darum, AX setzt voraus, dass es Produktdaten gibt und sowohl sehr große pharmazeutische Hersteller als halt eben auch in dem anderen Konzern, wo es eher um Handarbeitsprodukte ging, um Stoffe und so weiter, also um Nährstoffe. Auch da war die Datenqualität einfach teilweise auch überhaupt nicht vorhanden. Also wenn es eine Excel gab, dann war das schon fortschrittlich, dass halt eben diese NLG-Programme, Software, AX Semantics, wie auch immer, darin ansetzt, dass es da halt eben eine Lösung für gibt, dass wie so eine Art Herstellerportal zum Beispiel eingefügt wird. Also dieser ganze Prozess ganzheitlicher gedacht wird, auch mit Fotos, mit PDFs, mit Sicherheitsdatenblättern etc. Also das ist im Endeffekt, man sucht immer diese All-in-One-Lösung. Klar, die ist nicht immer passend, weil ne, Standard ist manchmal schon so ein Ding und jeder hat irgendwo Sonderlocken. Aber dass es auf jeden Fall in die Richtung geht, dass man sich da nicht einfach hinstellt, okay, hier sind wir und das ist unsere Lösung und wir brauchen aber das und das und das, sondern dass es dahin geht, wir unterstützen euch dabei, das zusammen zu kuratieren, das zu optimieren, die Daten und genau, dass so ein bisschen ganzheitlicher eben gedacht wird.
Verena, deine Herausforderung? Das wäre jetzt auch mein Punkt. Ich knüpfe direkt mal an Tessa an, so eine Art Portal, was wir uns jetzt in einer anderen Umgebung, also in einem anderen Tool quasi aufgebaut haben, um dann Lieferanten anzubinden und Daten zu beziehen. Schön wäre es natürlich, den ganzen
das Zeitpunkt
genau, ja. zu haben mit Bildern, wie Sicherheitsdatenblättern, technischen Datenblättern und allem drum und dran. Das ja, wäre das natürlich so.
Die Hersteller überhaupt die Sachen eintragen, also werden Zahlen ausgegeben oder also die Zahl geschrieben und so weiter, also so ganz viele ja. Sachen, die so ganz klein sind. Man kann nicht einfach sagen, okay, wir schicken da eine Excel hin, ihr füllt die aus und wir fügen es ein. Nee, das ist halt nicht, ne?
Es muss ein einheitliches Format sein und was auch dann in das System, in unser System zurückgespielt wird. Allein schon das Mapping von Wert zu Wert, bei dem einen ist es Schuhgröße und bei uns heißt es Größe, dann passt es schon nicht. Das heißt, da müssen dann auch Mapping stattfinden. Das ist nämlich genau da, wo wir jetzt aktuell dran sitzen. Da bin ich ziemlich tief im Thema. Ja, wünschenswert. Mal schauen, was kommt. Lassen wir uns überraschen.
Ihr geht aber davon aus, dass es in Zukunft deutlich mehr Tools dieser Art auch auf dem deutschen Markt geben wird. Das ist ja bislang noch sehr überschaubar. Ne?
Es gibt ja zwei große Player nur, soweit ich weiß. Und ich glaube auch, dass das ein Bereich ist, der auf jeden Fall wachsen wird.
Es spielt ja so ein bisschen in das PIM rein, ne? Also Product Information Management und so weiter. Das revolutioniert sich ja auch immer weiter. Ne? Also vielleicht kommt da auch große PIM-Hersteller im Endeffekt auf die Idee, da die Produktdaten, Produkttexterstellung zu unterstützen. Ich glaube, je mehr darüber gesprochen wird und je weiter verbreitet das Thema wird, umso mehr kluge Köpfe denken da dran rum.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Schönes Schlusswort. Also besser kann man es eigentlich nicht machen. Mit der Hoffnung, dass es in Zukunft da noch Tool-Weiterentwicklung gibt und sich noch ganz viel bewegt.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Christina Rose, die Chefredakteurin von One-to-One, mit Lisa Bläser, Teamlead Online-Marketing bei Akkusys, Vanessa Wurster, Head of E-Commerce und Online-Marketing von Akkusys, Tessa Bräutigam, Senior Project Management bei Digitas Pixelpark, Annika Pirwitz-Strafginski, E-Commerce Manager bei Pier 14 und Mirela Kummer, Product Content Manager bei Dureco. Ich bedanke mich fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.